Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, die Geschichte, die wir heute zu betrachten haben, ist eine, von der man fühlen könnte, aber nicht fühlen müsste, dass sie 2000 Jahre später nicht so wahnsinnig spannend ist, zumal ja die Christen aus der Geschichte vom Ehrenraufen am Sabbat irgendwas abgeleitet haben, was eigentlich so in die Entbehrlichkeit des Sonntags geführt hat. Also in die christliche Entbehrlichkeit des Sonntags. Wenn wir heute eine Umfrage machen würden in Deutschland, wie viele Menschen glauben, dass man am Sonntag nicht arbeiten dürfe, dann würden ein paar Alte sagen, naja, Rasenmähen ist nicht so cool, weil die Nachbarn sich gestört fühlen, stimmt. Aber dass jetzt irgendjemand von uns noch fühlt, so richtig in der Tiefe fühlt, Gott ist sauer, wenn du am Sonntag vor deiner Haustür fegst oder ein Brot bäckst, wahrscheinlich niemand. Also in Zahlen wahrscheinlich 0,000%. Trotzdem ist diese Geschichte in unserem Predigttextkatalog, weil sie auf einer ganz anderen Ebene für uns richtig viel Sinn macht. Wir können dort von Jesus etwas lernen, was auch in unserer Kultur und in unserem Heute eine große Relevanz hat. Und das Ende des Textes, wo Jesus über den Menschensohn redet, über den Sohn Gottes, ist sogar hyperinteressant. Und ich werde versuchen, das aus dieser Geschichte rauszuschälen. Mal sehen, ob das gelingt. Wenn wir die Geschichte einordnen in das, was vorher passiert ist, haben wir großes Glück, denn wir sind am Anfang des Markus-Evangeliums, Kapitel 2. Da ist vorher noch fast nichts passiert. Du hast also effektiv an diesem Sonntag noch nichts verpasst. Sollte das das erste Mal sein, dass du in einem Gottesdienst bist oder seit langer Zeit mal wieder, du bist genauso klug wie die anderen. Wir haben die anderen Texte nicht gelesen, aber ich erzähle kurz, was geschehen ist. Nämlich Jesus hat angefangen zu predigen. Er hat ein paar Leute um sich versammelt, die dann seine Jünger genannt werden. So hat man das damals genannt. Und also seine Schüler. Und dann waren sie noch in Kapernaum und sind ein bisschen rumgelaufen. Das war alles. Also quasi Montag bis Freitag. Und jetzt ist Samstag, der Sabbat. Also in der jüdischen Welt der Sabbat. Und wir lesen also einen 2000 Jahre alten Bericht darüber, wie Jesus spazieren geht. Seine Kumpels sind mit ihm unterwegs und es passiert eigentlich fast nichts. Wir stellen uns vor, Israel, in der Zeit standen da noch mehr Bäume als heute. Das war damals auch so, ist entwaldet worden, es waren mal richtige Wälder. Und da sind Getreidefelder und Jesus geht durch Kornfelder, steht dort, er geht durch diese Felder. Die anderen sind gar nicht so wichtig für Markus, der es aufgeschrieben hat. Und hinter ihm irgendwo sind seine Jungs dabei und pflücken sich ein paar Kornähren, machen die Körner raus und essen die. Man denkt eigentlich so als norddeutscher Kirchenbesucher oder Online-Gottesdienstbesucher, ja, so what, ist ja nun auch kein Drama. Aber in seiner Zeit war es ein Drama, auch wenn man sagen muss, offenbar hat es in der Situation so eine Stimmung gegeben, die was Undramatisches hatte. Ich habe so ein bisschen gedacht, das fühlt sich so ein bisschen an wie 70er-Jahre-Feeling, also weiße Gewänder und ein bisschen California Dreaming-Musik im Hintergrund, so Hippies unterwegs und sie ernähren sich von dem, was die Natur ihnen gibt. Und in gar keinem Fall hören wir irgendwas über eine Diskussion, die sie dort geführt haben. Also Jesus hat auf jeden Fall nicht rumgemeckert und hat gesagt, lass das mal, das ist verboten. Nix. Es kann natürlich sein, dass es eine Diskussion gegeben hat, aber sie ist nicht aufgeschrieben worden. Und wir sehen im Ergebnis, dass es offenbar so eine Art Geist von Freiheit unter seinen Freunden gab. Und da bleiben wir einen Augenblick mal stehen. Denn die Frage, die ich mal im Raum aufbringen möchte, ist, was fühlst du eigentlich, wenn du an Gott denkst? Fühlst du auch einen Geist der Freiheit? Also, dass du, wenn du darüber nachdenkst, über den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Lenker des Universums und seinen Sohn Jesus und alles, was du je von ihm gehört hast und gelernt hast, was ist eigentlich dein Bauchgefühl? Hast du auch so ein Gefühl von, ha, ich kann machen, was ich will, alles ist cool? Oder fühlst du eher so eine Art Konfirmandensaal-Gefühl? Habe ich meine Sache noch auswendig gelernt? Weiß ich die richtige Antwort? Denkst du, wenn du in den Gottesdienst gehst, oh, hoffentlich stehe ich nicht an der falschen Stelle auf als Einzige? Was ist dein Bauchgefühl? Die hatten ein Bauchgefühl, offenbar von, wir können eigentlich alles machen, es ist okay. Jesus ist da, Kornfeld ist da, cool. Es war total entgegen der Stimmung ihrer Zeit. Das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Sabbat heiligen, hieß nichts anderes als, an diesem Tag steht Gott im Zentrum. Das wurde nicht immer 100% treffend ausgelegt, aber es war schon ein fundamentales Gebot. Es gibt auch Gebote in der Bibel, also im Alten Testament, da würde auch ein gläubiger Jude sagen, ja, ja, okay, also das nehmen wir schon alles sehr ernst, aber das Sabbatgebot, das ist so unter den Top 10 der Gebote. Also wer das bricht in Jerusalem heute, in einem orthodoxen Viertel, ehrlich, da wirst du mit Steinen beworfen. Kein Witz. Das finden sie gar nicht lustig. Bis heute hin, 2000 Jahre später. Also die Heiligung des Feiertags ist schon in der Zeit Jesu super ernst gewesen. So ernst, dass der Talmud und andere Schriften, die die Gebote ausgelegt haben in der jüdischen Welt, sehr genau aufgelistet haben, was man alles nicht tun darf, weil es dann Arbeit wäre, in der modernen Welt einen Lichtschalter betätigen. Denn in einem Lichtschalter fließt ja Strom, wenn er geschaltet wird, und da könnte ein Funke entstehen. Das passiert auch in Lichtschaltern, das kriegen wir nur nie mit. Aber wenn du schon mal einen Spielfilm gesehen hast mit Gasexplosion, Lichtschalter angemacht, Gasexplosion, das lag an dem Funken. Und ein Feuer machen ist Arbeit. Und deswegen hat man, als Strom aufkam, hat die jüdische Welt erkannt, wenn ich einen Lichtschalter betätige, könnte ein Funke springen, dann wäre ein Feuer gemacht, dann wäre das Arbeit gewesen, dann wäre das Sabbatgebot gebrochen. So ernst war es, ist es heute für einen orthodoxen Juden, und so ernst war es damals auch. 2000 Schritte darfst du gehen, alles mehr ist Arbeit. 2001 ist Arbeit. Deswegen wohnt ein gläubiger Jude in der Nähe der Synagoge, und zwar unter 1000 Schritte entfernt, damit er am Sonntag zum Gottesdienst gehen kann. Er kann genau hin und zurückgehen. Außerhalb seines Hauses darf er 2000 Schritte gehen, also geht er zum Gottesdienst und wieder zurück, Ende. Läuft da draußen nicht mehr rum. Und in diese Stimmung hinein läuft Jesus mit seinen Freunden durch ein Getreidefeld, was noch erlaubt ist, solange sie nicht mehr als 2000 Schritte gehen, aber offenbar waren sie dicht an Kapernaum dran. Und seine Jungs machen etwas, was im Talmud in der Liste steht, zu den 11 zum Brot herstellen gehörenden Arbeiten. Pflügen, säen, ernten, Garben binden, dreschen, worfeln, verlesen, mahlen, sieben, kneten und backen. Wir haben ja einen Vorgang der Ernte, würde ich sagen, abgerupft. Und da haben wir eine, wenn für uns auch total unbedeutende, aber in der damaligen Welt schwer bedeutende Verletzung des göttlichen Gebots, du sollst den Feiertag heiligen, Folgerung, du sollst nicht arbeiten, weil du ja dich auf Gott konzentrieren sollst. Du sollst jetzt nichts tun, was deiner Ernährung dient. Warum? Weil wir Menschen sind und Menschen neigen zur Sorge, und wenn wir weiterarbeiten können, und wir in der modernen Welt sind die Meister des Weiterarbeitens, auf dem Smartphone E-Mails lesen, gehört dazu, dann kommen wir in die Prozesse, die mit Arbeit zu tun haben. Und die Idee war, am Feiertag, am Sonntag oder was immer der Feiertag ist, konzentrierst du dich mal ganz auf Gott und hast ansonsten Zeit für alles andere. Bei der Familie sitzen, ein Buch lesen, einen dritten Kaffee trinken, ein Törtchen essen, einen Mittagsschlaf halten, mit der Familie gemeinsam schön essen, das muss aber vorher vorbereitet sein, und alle anderen Dinge, die den Feiertag zu einem erfreulichen und wunderschönen Tag machen. Nicht arbeiten. Und Jesus verbreitet um sich herum in seiner Zeit, das stellen wir jetzt mal fest, und ich glaube, es ist für uns moderne Christen eine wirklich wichtige Erkenntnis, Jesus verbreitet um sich herum eine Atmosphäre, die es zulässt, dass seine Freunde dieses Gebot stumpf und ohne irgendein Bedenken brechen. Es war um ihn offenbar nicht die Atmosphäre, pass bloß auf, dass du keinen Fehler machst. Wenn Gott dich dabei erwischt, Hölle. Das war nicht das Gefühl, was Jesus verbreitet hat. Sie fühlten, wir machen das mal. Hunger, Essen, gut. Ich habe mich dann gefragt, und ich bin sofort auf Grobi gekommen, den aus der Sesamstraße. Kennt ihr alle Grobi? Wahrscheinlich den kleinen Blauen mit diesem dünnen, mit dem Riesenkopf und blau sah aus. Der irgendwann mal erklärt, das ist nah und das ist fern. Mal die Hand heben, wer die Folge kennt. Okay, Grobi, eine blaue Stofffigur, läuft immer nach hinten oder nach vorne. Das, jetzt bin ich ganz nah und dann nach hinten und dann, jetzt bin ich ganz fern. Und an den musste ich denken, als ich mich gefragt habe, woher haben die Pharisäer gewusst, dass die dort in einem Kornfeld was geerntet haben. Die waren nicht dabei. Denn sie gingen ja an Feiertag, am Sabbat gingen sie ja in den Gottesdienst. Sie haben ihre 2000 Schritte dafür verbraucht. Die standen da nicht rum in einem Kornfeld und haben geguckt, ob jemand erntet. Irgendjemand ist zu ihnen gerannt und hat ihnen mitgeteilt, die haben geerntet, geerntet, geerntet. Und dann haben sich die Pharisäer, die waren gläubige Männer ihrer Zeit, es waren nur Männer, keine Frauen, da seid ihr alle raus, es waren Männer, die sich dann zusammengetan haben und die haben dann gewartet. Die haben da an der Straße nach Kapernaum gestanden und als Jesus mit seinen Freunden vorbeikam, haben die sich hingestellt und haben das getan, was sie öfter getan haben in ihrer Zeit und was uns als die miese Peter des Neuen Testaments eigentlich bekannt geworden ist. Sie haben nämlich rumgemäkelt. Sie waren ja nicht einverstanden. Sie waren mit ganz vielem nicht einverstanden und das hat sie tatsächlich in einen blöden Ruf gebracht. Wenn wir mal eine Sekunde drüber nachdenken, ob die Pharisäer vielleicht nicht nur doof gewesen sind, so liest man das im Neuen Testament, Pharisäer doof, dann würde ich sagen, eigentlich, die haben ja was ernst genommen. Das finde ich erstmal ehrenwert. Sie haben an Gott geglaubt, sie haben gelernt, Gott hat einen Willen und er erklärt ihn den Menschen, damit die Menschen wissen, was gut für sie ist. Und das haben die Pharisäer erstmal ernst genommen. Und da würde ich sagen, da könnten wir uns die Frage stellen im Jahr 2020, könnten wir ein bisschen mehr Pharisäer sein? Also vielleicht nicht gerade die miese Peter der Geschichten um Jesus herum, aber ein bisschen ernst nehmen wäre ja auch kein Fehler, wenn es doch so ist, dass wir schon nachlesen können, was Gottes Wille ist und wenn sein Wille gut ist für das Leben der Menschen, dann wäre es ja smart, das zu wissen und sich auch danach zu halten. Und das haben die immerhin ernsthaft versucht, ernster als andere Leute auch. Da würde ich sagen, will ich den Pharisäern nicht gern Unrecht tun. Aber die Rolle, die sie einnehmen in dieser Geschichte, ist wirklich eine blöde. Denn sie kommen da angemäkelt und haben nichts Besseres zu tun, als zu kritisieren, dass da ein paar Leute eine Handvoll Körner auf einem Feld abgerupst haben. Und ich finde ja, dass Menschen, die versuchen, und hey, ich bin Pastor, also es gehört ja quasi zu meinem Beruf, mich einzumischen in Glaubensfragen. Aber ich finde, es ist eine total blöde Haltung und ich versuche, die dringend zu vermeiden, Leute zu bemäkeln, dass sie in Glaubensdingen etwas falsch machen. Ich habe nicht vor, dir zu sagen, dass du in Glaubensdingen etwas falsch machst. Ich möchte gern mit dir halblaut darüber nachdenken, was eine gute Haltung wäre. Und die in dieser Geschichte kommen jetzt an und bemäkeln vor Jesus seine Freunde. Deine Freunde sind Idioten, die haben ja was falsch gemacht, die haben geerntet am Sabbat. Schert dich das nicht? Die Frage ist schon blöd, weil ja offenkundig es Jesus nicht schert. Er hätte ja auch Stress machen können, das hat er aber offenbar nicht. Aber nun, die Pharisäer befolgen die Gebote und verlangen nun auch, dass andere das tun. Ich finde es wenig einladend. Es ist eine Art von Glauben, die ich nicht gern mag. So ein Besserwissertum. Ich mag wirklich gern, wenn Leute mir sagen, wo sie gewachsen sind im Glauben oder wo ihr Glaube genährt wurde. Darüber freue ich mich. Wenn du meinst, bei mir ankommen zu müssen, um mir zu erklären, was ich offenkundig nicht weiß, weil ich nicht so smart bin wie du, dann kannst du damit rechnen, dass ich darüber nachdenke, in diesem Gespräch, wann ich weg kann. woanders hin, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig Lust habe auf so eine Art von Glauben. Und das hast du vielleicht ja auch nicht. Nun also kommen die Pharisäer an und sie fragen Jesus, warum tun deine Jünger, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus nimmt die Frage nach den Geboten 100% ernst. Es ist ihm wichtig, dass wir die Gebote kennen und dass wir den göttlichen Willen kennen und dass wir zu unserem eigenen Besten uns danach richten. Denn der göttliche Wille ist der göttliche Wille. Die Idee des Schöpfers. Ich meine, das ist ja kaum zu diskutieren. Jesus achtet also die alten Berichte. Er weiß, wo die Antwort liegt, nämlich im Alten Testament in seiner Welt. Und er bezieht sich auf die Schriften, wenn er antwortet. Und sagt, habt ihr nicht gelesen? Er weiß also Bescheid. Und er erzählt die Geschichte von David und seinen Kumpels, wie sie in den Tempel gehen, ins Allerheiligste. Und dort vom Altar, da sind so Brote, die gehören dahin, in das Allerheiligste im Tempel von Jerusalem, wo sowieso niemand hingehen darf, außer dem Hohepriester. Und der auch nur ganz selten. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir noch Abendmahl hätten. Das haben wir jetzt ja gerade in Covid-19-Zeiten nicht. Und ich stehe hier und erzähle gerade über einen Text was. Und du stehst in deiner Bank auf, da hinten steht das Abendmahl aufgebaut. Und Felix macht sich auf den Weg, geht hier an mir vorbei, macht er das Tuch, was immer über den Hostien liegt, über den kleinen Backoblaten da, macht er weg und macht die Dose auf und fängt an, sich die reinzufahren. Eine nach der anderen. Und wir gucken ihm alle dabei zu, während er da die Hostien futtert. Dann geht er auf die andere Seite, macht das Tuch ab, was die Kelche abdeckt, nimmt sich den Kelch und hängt ihn sich an den Hals und nuckelt erstmal einen Kelch leer und dann, war jetzt doof. Also jemand aus dem Bereich nimmt sich den Kelch und trinkt den leer und dann noch einen zweiten und trinkt ihn leer. So in etwa hat sich das angefühlt, als David in den Tempel ging und dort die Schaubrote aß. Steht in der Bibel. Erstes Buch Samuel. Könnt ihr nachlesen. Und Jesus sagt, ehrlich Leute, in unseren heiligen Schriften haben wir einen Fall, wo jemand aus reinem Hunger, Bauchgefühl leer, so etwas tat. Wenn das damals richtig war, wo ist das Problem am Sabbat? Und daraus können wir verschiedene Dinge lernen. Achso, David hatte übrigens auch noch seinen Freunden auch gegeben. Hat nicht nur selbst gegessen, hat es dann noch verteilt und so weiter. Und wir können etwas lernen über Jesus. Nämlich, erstens, es stimmt, die Jünger haben etwas falsch gemacht an diesem Tag und Jesus weiß das. Denn er antwortet mit einer Geschichte, wo auch etwas falsch gemacht wurde. Jesus weiß, es war falsch und dann stellt er sich dick und breit hin und stellt sich vor seine Freunde und sagt, ich weiß das, aber ich vertrete es. Und ich trete dafür ein. So wie damals David seinen Freunden etwas gab, die Hunger hatten, stehe ich jetzt hier für meine Freunde, die Hunger hatten, und ich übernehme die Verantwortung, denn David hat die Verantwortung übernommen für die Tat damals. Und so übernimmt Jesus die Verantwortung für seine Freunde. Und solltest du dich zu den Freunden Jesu zählen, könnte ja sein, dann ist die erste gute Nachricht dieses etwas kryptischen Textes von vor 2000 Jahren, Jesus steht für seine Freunde, die etwas übertreten haben, wissentlich übertreten haben. Aus ganz natürlichen Gefühlen, die wir nun mal haben als Menschen. Zum Beispiel Hunger. Die meisten Übertretungen von irgendwelchen göttlichen Geboten, die wir leisten, passieren aus normalen menschlichen Affekten. Und Jesus steht zu seinen Leuten, er steht zu dir. Sei es, dass Menschen über dich meckern oder dass Gott mit dir nicht zufrieden sein sollte, der himmlische Vater. Jesus steht zu dir, obwohl du, vielleicht auch gerade weil du so bist, wie du bist. Und ein zweites, Ich sehe darin auch eine vorweggenommene Haltung. Wir stehen hier immer vor dem Altar mit dem Riesenkreuz. Und ich denke so, was bedeutet denn das in Bezug auf die Ewigkeit? Wenn Jesus so sehr zu seinen Freunden steht, dass er in die Konfrontation mit den frommen Leuten seiner Zeit tritt, in einer wirklich essentiellen Frage, es geht um das Sabbatgebot. Dafür sind schon Leute gesteinigt worden in Israel, für so eine Sachen. Wenn Jesus sich so sehr einsetzt, einfach weil seine Freunde Hunger hatten, dann sagt mir das etwas über die Ewigkeit. Wenn abgerechnet wird über die Masse an Dingen, die ich getan habe in meinem Leben. Mein inneres Bild ist, für dich wurde vielleicht so eine kleine Liste geschrieben, der Dinge, die du nicht so gut gemacht hast. Und ich denke immer, da kommt so ein Gabelstapler und da ist so eine riesen Papierrolle, wie in der Zeitung, also da, wo die gedruckt werden, da gibt es ja diese riesen Papierrollen. Und auf so einer Rolle sind meine Verfehlungen aufgelistet und dann kommt der Gabelstapler mit diesem Mittelrohr, fährt das da so rein und fährt diese Rolle dahin und dann wird sie abgerollt. Das ist mein inneres Bild und ernsthaft, ich meine es nicht nur witzig, ich meine es ernst. Sabbatgebote und alles andere. Also eigentlich, ich würde sagen, jedes einzelne Gebot habe ich wahrscheinlich in irgendeiner Weise schon gebrochen. Ich wüsste gar nicht, welches nicht. Das hat sich begehren deines nächsten Haus, Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Okay, ich habe noch nie begehrt den Knecht oder die Magd von irgendjemandem anders. Das kann ich sagen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich noch nicht gebrochen habe. Und Jesus tritt nun also für seine Leute, die ernsthaft etwas übertreten haben, ein. Dabei, und damit komme ich jetzt zum Ende, übernimmt Jesus nicht nur die Verantwortung, er stellt sich nicht nur vor seine Leute, sondern er geht einen ganzen Schritt weiter. Und in meinen Augen ist das sogar der entscheidende Aspekt unserer Geschichte. Er sagt erstens, der Sabbat ist für uns gemacht, also der Feiertag ist für uns gemacht und nicht wir für den Feiertag. Er rückt also mal die Bedeutung der Gebote zurecht. Gut. Also die Idee ist, das Sabbatgebot ist gut, weil es uns hilft, besser zu leben und besser zu glauben. So mal die Gebote angewendet, kommen wir schnell auf bessere Ideen. Vielleicht hast du das so gelernt wie ich. Also du bist in Konfirmandenunterricht gegangen in irgendeiner Dorfkirche und am nächsten Dienstag musstest du die 10 Gebote aufsagen. Ich hatte sie nicht gelernt. Ich hatte sie übrigens auch am folgenden Dienstag nicht gelernt und auch am dann folgenden Dienstag nicht gelernt. Ich habe sie überhaupt nicht gelernt. Ich glaube, ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, ich bin konfirmiert worden, ohne die 10 Gebote gelernt zu haben. Danach stand mir nicht der Sinn, als ich zum Konfirmandenunterricht ging. Natürlich werdet ihr, wenn ihr konfirmiert werdet, sie unbedingt gelernt haben. Also vielleicht sind hier Konfirmandinnen und Konfirmanden anwesend. Aber ich habe es damals nicht getan. Und zwar, weil ich einfach keine Lust hatte, sowas zu machen. Und vielleicht bist du auch mit so einem Gefühl unterwegs, die Gebote nerven und ich will es eigentlich nicht wissen. Aber der Plan dahinter ist doch, und das sagt Jesus hier, die Gebote sind dafür gemacht, dass dein Leben besser funktioniert. Du bist so geplant, du bist so ausgeformt, du bist so gemacht, dass es dir besser dient, die Ehe nicht zu brechen, als sie zu brechen. Dass es dir besser dient, nicht zu begehren, was dein Nächster hat. Dass es dir dient, Gott zu ehren. Dass es dir dient, nicht zu morden und die Wahrheit zu sprechen und solche Dinge. Es ist besser für dich, am Sabbat, wir nehmen den Sonntag dafür, das haben die Christen ja damals für sich entschieden, am Sonntag Dinge zu tun, die Gott ehren und die dir auch dienen zur Ruhe und zur Besinnung, das ist besser für dich. Ich weiß natürlich, es ist mir völlig klar, dass vor deiner Waschmaschine ein Korb mit Wäsche steht. Es sei denn, du bist die Supermeisterin, der Supermeister in Bezug auf Wäsche. Aber jedem anderen normalen Menschen fällt ja Sonntag früh ein, dass die Buntwäsche noch durch muss und das ist schon knapp, weil die Hose, die du morgen anziehen willst, wird ja vielleicht gar nicht mehr trocken. Aber ob es dir dient, das zu tun, diese Frage stellen wir uns normalerweise nicht. Und Jesus sagt hier, für dich ist das gemacht. Dein Leben könnte besser funktionieren, wenn du verstehen würdest, was der göttliche Wille für ein menschliches Leben war. Und dazu gehört nun mal, am Sabbat möglicherweise nicht zu arbeiten. Und dann sagt Jesus aber zu den Pharisäern, ganz ehrlich, dass meine Jungs hier geerntet haben, ist völlig okay. Und das wirft uns, finde ich, in eine fast unmögliche Situation, aber wir denken ja doch darüber nach. Es ist uns also nicht verboten zu arbeiten, wir dürfen arbeiten. Du darfst auch losgehen und ernten, solltest du in der Landwirtschaft sein. Dass du deine Wäsche wäschst, ist völlig okay. Gott wird dich dafür nicht in die Hölle schicken. Jesus wird auf deiner Seite stehen, sollte das mal irgendwann blöd zur Sprache kommen, im göttlichen Gericht oder so. Mach dir keine Sorgen, Jesus ist auf deiner Seite, alles ist cool. Das ist nicht das Problem. Es ist mehr die Frage, ob es dir nützt. Und das musst du am Ende selbst entscheiden. Viel Spaß. Weil das wirklich kompliziert ist. Es klar zu kriegen, hilft es mir jetzt mehr, die Wäsche noch schnell zu machen, dann ist sie vom Tisch, oder wäre es jetzt besser, ein Buch zu lesen oder auf Netflix was zu gucken? Wäre es jetzt klüger, noch Staub zu saugen? Und wenn deine Frau nach Hause kommt, vom Spaziergang mit dem Hund, ist das erledigt, sauber und sie ist richtig dankbar und froh und sagt, mein Held? Oder wäre es jetzt klüger, im Namen Gottes auf dem Sofa zu sitzen? Hey, es ist Sonntag, ich konnte nicht staubsaugen, das war mir verboten. Ich muss aber noch das Auto waschen, das ist schon eine Sache, die heute noch nötig ist. Generell wissen wir halten die Gebote nicht, wie wir sie kennengelernt haben, obwohl es sich lohnen würde. Und Jesus hilft uns in diesem Problem. Und der letzte Punkt, wer darf das entscheiden? Erstens, Jesus sagt, er darf es entscheiden. Er sagt, er ist der Herr auch über den Sabbat, auch über dieses Gebot. Und Jesus tut nichts weiter, nichts weniger und nichts mehr, als an diesem Tag, zweites Kapitel Markus, also ganz am Anfang der Geschichte. Ich sag mal, der war 4 Wochen aktiv, der Mann. Da hebt er schon die Hand und sagt übrigens, den Hoheitstitel, das war in seiner Zeit so ein Hoheitstitel, den man dem Sohn Gottes gegeben hatte. Und er sagt übrigens, ich bin's. Und er sagt auch gleich, wenn es um Gebote geht, ich darf das entscheiden. Und er sagt an diesem Tag übrigens auch, und du darfst das auch. Du darfst entscheiden, ob du am Sabbat, am Sonntag noch Rasen mähen musst oder ob du lieber die Finger davon lässt. Wir fassen zusammen. An einem Samstag vor 2000 Jahren, auf einem gemütlichen Spaziergang, passierte ein kleines Drama um eine Handvoll Körner. Und ich weiß deswegen heute, dass Jesus auf meiner Seite steht, wenn ich etwas getan habe, von dem ich wusste, dass Gott es nicht okay findet, dann steht Jesus immer noch auf meiner Seite und sagt, alles klar, cool, er ist einer von meinen Leuten, lass ihn in Ruhe. Amen.